Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann. Ihnen einen schönen guten Abend und willkommen zum Themenabend. Das Thema, Sie ahnen es, ist heute Abend Präsident Erdogans Sieg und die Verfassungsänderung in der Türkei. Wir reden heute Abend über die Folgen in der Türkei, für Europa und auch für die Türken in Deutschland. Über all dem sind eigentlich zwei Fragen zu stellen. Wie konnte es dazu kommen und wie geht es nun weiter? Darüber wollen wir mit unseren Gästen reden, und zwar ab jetzt gleich. Und ab 21 Uhr haben Sie das Wort, dann können Sie mitreden. Sie können uns aber jetzt schon anrufen im Laufe unserer Studiodiskussion. 08000 441777, 08000 441777, und wir rufen Sie dann nach 21 Uhr zurück. Zu unseren Gästen. Aydan Özus ist Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin, offiziell als Beauftragte der Bundesregierung für Migration, also es heißt eigentlich kurz gefasst Integrationsbeauftragte.
Genau.
Schönen guten Abend, dass Sie da sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe gelesen, Sie sind sozusagen ein Gastarbeiterkind. Ihre Eltern sind 1958 nach Deutschland gekommen.
Ja, in den 50ern sind meine Eltern tatsächlich gekommen, aber auch wieder gegangen, haben sich das hier angeguckt und 61 dann letztendlich hierher gesiedelt. Sie waren keine Gastarbeiter tatsächlich.
Okay, aber Sie sind 67 geboren in Hamburg?
Richtig.
Haben Sie noch einen gewissen Stolz auf die Türkei in sich?
Ein Stolz? Mhm. Also so habe ich das nie empfunden. Ich habe die Türkei immer auch als meine Heimat empfunden, also als eine zweite Heimat, wenn man so will. Auch nicht die ganze Türkei, also Hamburg ist meine Heimat und Istanbul ist ein Stück Heimat, weil da eben auch ein Elternhaus steht, weil wir jedes Jahr dort gewesen sind und man natürlich dort auch alles kennt, die Sprache spricht und ja, ein schönes Lebensgefühl auch hat.
Was geht in Ihnen vor, wenn Sie sich das anschauen, was zurzeit in der Türkei passiert?
Das ist sehr, sehr traurig, sehr bitter, sehr schmerzhaft. Ich habe in diesen Tagen immer wieder gedacht, ich habe eine Türkei erlebt, die immer weiter vorangegangen ist. In meiner Kindheit gab es viele Dinge nicht, die es jetzt gab oder gibt und die mit der Zeit dort selbstverständlich geworden sind. Und wenn ich meine Tochter mir anschaue, dann frage ich mich immer, was wird sie mit der Türkei erleben? Wird sie jetzt das alles rückwärtsgewandt erleben, wie doch vieles wieder kaputt geht? Das hoffe ich natürlich nicht, aber es sieht im Moment nicht gut aus.
Auf wen sind Sie wütend?
Nein, ich bin eher frustriert und es schmerzt sehr. Und ich bin auch enttäuscht von vielen. Mhm. Wobei Sie wahrscheinlich jetzt auf Herrn Erdogan anspielen. Und das ist nicht der Einzige. Ich muss sagen, mich enttäuschen manche Analysen, auch bei uns. Mich enttäuscht, dass man immer wieder so einfache Antworten will. Und dass wir uns manchmal der Komplexität von Dingen einfach nicht stellen wollen. Aber das wollen Sie ja bestimmt heute Abend tun.
Wir wollen keine einfachen Antworten. Wir wollen Analyse heute Abend. Gökay Sofuoğlu ist Bundesvorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland. Guten Abend, Herr Sofuoğlu.
Guten Abend, Herr Hamburg.
Herr Sofuoğlu, Sie sind 1962 in der Türkei geboren und Sie waren, glaube ich, 18 Jahre alt und sind nach Deutschland gekommen.
Genau.
Sind Sie noch stolz auf Ihre Türkei?
Auf ein Land so stolz zu sein, bringt natürlich sehr vieles mit sich. Ich habe gerne in der Türkei gelebt, ich bin gerne Türke. Ich gehe gerne in die Türkei, aber ich bin auch gerne in Deutschland, ich lebe auch gerne in Deutschland. So wie Frau Özos gesagt hat, ich habe inzwischen auch mehrere Heimatstädten und ich fühle mich in Fellbach, in meinem Lebensort in Fellbach sehr wohl. Ich fühle mich in Stuttgart wohl. Mhm. Einzige, wo ich mich nicht wohl fühle, ist Berlin. Da ist es immer schön, wenn ich wieder von Berlin nach Stuttgart zurückkomme.
Auch an Sie die Frage, Herr Sofuoğlu, sind Sie auf irgendjemanden wütend?
Ich bin kein Mensch, der solche starke Gefühle in sich hat. Also weder Hass noch Wut ist nicht unbedingt meine Eigenschaft. Aber ich bin auch genauso enttäuscht wie Frau Özos von vielen Menschen. Ich bin enttäuscht von Erdogan, dass er jetzt gerade etwas in die Wege leitet, was er eigentlich nicht verdient hat. Jetzt vor allem nach dieser Abstimmung, wo er ganz mit allein im Durchgang mit ganzen staatlichen Mitteln versucht hat, die Opposition zu denunzieren und aus meiner Sicht die Wahl nicht gewonnen hat, aber trotzdem sich als heldenhaft so hinstellt und jetzt neue Diskussionen eröffnet mit der Todesstrafe, mit Einführung der Todesstrafe oder jetzt EU-Türkei-Verhandlungen. Die Türkei braucht Ruhe. Die Türkei ist seit Jahren sehr aufgeheizt. Die Türkei braucht Ruhe. Die Menschen in der Türkei brauchen Ruhe. Auch die Menschen in Deutschland, die Türkei-Stimmen, brauchen Ruhe. Und diese Ruhe gönnt Erdogan niemanden gerade. Und deswegen bin ich sehr enttäuscht.
Sie gucken schon perspektivisch nach vorne. Das wollen wir im Laufe der Sendung auch noch tun. Professor Uslacan, ich muss das heute Abend lernen, Herr Uslacan. Schönen guten Abend. Sie sind wissenschaftlicher Direktor am Zentrum für Türkei-Studien und Integrationsforschung. Auch an Sie die Frage. Sie sind 1965 in der Türkei geboren und, wenn ich richtig gerechnet habe, mit 8 Jahren nach Deutschland gekommen. Fühlen Sie sich noch als Türke?
Ich bin türkeistämmig, aber juristisch bin ich seit fast 20 Jahren nur Deutscher. Ich habe lange Zeit beide Staatsangehörigkeiten gehabt. Ab Ende der 90er Jahre nur noch die Deutsche.
Und im Herzen?
Ja, im Herzen habe ich nach wie vor positive Gefühle gegenüber beiden Ländern, sowohl Deutschland als auch der Türkei. Im Gegensatz zu Herrn Gökay Sofuoğlu ist Berlin, auch wenn ich in Düsseldorf lebe, meine Heimat. Ich habe mehr als 36, 37 Jahre in Berlin gelebt. Ich habe 2 Jahre in Hamburg unterrichtet. Ich habe auch positive Gefühle gegenüber Hamburg, zur Heimat von Aydan Özoğuz. Also insofern, die eigentliche Heimat ist Deutschland. Natürlich habe ich auch positive Beziehungen zur Türkei. Ich habe Verwandtschaft, ich besuche fast jedes Jahr die Türkei. Wir haben wissenschaftliche Kooperation mit türkischen Universitäten. Ich habe viele türkische, türkeistämmige und türkische Kollegen. Insofern spielt die Türkei eine besondere Rolle.
Mhm. Sind Sie auf irgendjemanden wütend?
Ich glaube, man kann schwer jetzt auf irgendjemand wütend sein, aber man kann Folgendes festhalten, dass die Türkei seit einigen Jahren dabei ist, eine große Chance zu verspielen. Sie war ein Land, was Vorzeigeland war, was in der politischen Debatte möglicherweise für viele andere Länder des Nahen Ostens als ein Exemplum herausgestellt wurde, als ein Land, das Islam und Moderne, Tradition und Moderne verbinden kann. Und wir sehen seit einigen Jahren, dass diese Verbindung, dieses Exemplum, dieses Vorzeigeland großen politischen, demokratischen Rückschritten ausgesetzt wird.
Wie es dazu gekommen ist und wo das hinführen könnte, darüber wollen wir heute Abend reden. Der Journalist in der Runde ist Reinhard Baumgarten. Er ist unser ARD-Korrespondent in Istanbul. Guten Abend, Herr Baumgarten.
Hallo, ich bin ja auch der Exot fast in der Runde.
Naja, ich habe heute Abend Tagesschau geguckt und da war die Frage geht an Sie, gibt es überhaupt noch eine Chance für die Opposition, dass diese Wahl eventuell annulliert werden könnte? Ich formuliere das mal so.
Jetzt habe ich so intensiv darüber nachgedacht, auf wen ich wütend bin und auf was ich stolz bin. Jetzt kommen Sie mir mit sowas.
Okay.
Das ist ja fast schon
Herr Baumgarten,
ein bisschen trivial.
Auf wen sind Sie wütend?
Also,
auch Sie sollen die Chance bekommen.
Also ich bin ja hier der Oberhesse in der Runde, der sich seit 35 Jahren in diesem Nahen Osten herumtreibt und versucht, die Menschen nicht nur über sie zu berichten, sondern auch zu verstehen. Und das ist in der Tat nicht ganz einfach. Also ich möchte das aufgreifen, was Uslucan angedeutet hat, diese Enttäuschung. Ich bin ja seit 6 Jahren hier und diese Enttäuschung macht sich bei mir auch breit. Ich war ja lange Jahre auch Korrespondent in Ägypten, habe mich also viel mit den Arabern beschäftigt. Jetzt bin ich auch Korrespondent für den Iran. Und ich dachte wirklich, ja, die Türkei, da gehst du gerne hin. Istanbul ist sowieso eine unglaublich, geile Stadt, hip, unheimlich hip damals. Mittlerweile bin ich noch kein enttäuschter Liebhaber, aber doch schon ziemlich ernüchtert. Und das hat eben auch sehr viel mit dem zu tun, worüber wir im Laufe dieses Abends sprechen werden.
Darf ich Sie jetzt aktuell befragen?
Gerne.
Gut, die Frage war, inwieweit geben Sie der Opposition in der Türkei noch eine Hoffnung, dass diese Wahl eventuell annulliert werden könnte?
0,2%.
Worauf führen Sie das zurück?
Na, schauen Sie sich die Zusammensetzung des Hohen Wahlrats an, schauen Sie sich die Zusammensetzung auch des Hohen Rats der Richter und Staatsanwälte an. Die CHP reicht also die Beschwerde ein und verlangt die Annullierung. Gleichzeitig ist der Chef des Hohen Rats der Richter und Staatsanwälte in diesem Moment sozusagen im Aksaray bei Herrn Erdogan in Ankara. Aksaray ist der 1000-zimmerige Regierungssitz von Herrn Erdogan. Mhm. Erdogan hat schon dafür gesorgt, um den schönen Spruch zu nehmen, wes Brot ich ess, des Lied ich sing, dass die Leute, die jetzt hier bestimmen, die Recht sprechen, es ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber es ist relativ weit gekommen, dass die eben in der Melodie singen, die er ihnen vorschlägt.
Herr Özdemir, was erhoffen sich eigentlich die Befürworter, die für Ja gestimmt haben? Worauf hoffen die?
Ich meine, ein starkes Argument, ein zentrales Argument des Ja-Lagers war ja, dadurch wird das Regieren effizienter. Wir haben eine Bürokratie-Oligarchie in der Türkei. Das heißt sozusagen, viele der großen Projekte können aufgrund bürokratischer Hürden nicht umgesetzt werden. Wir sind ineffizient. Und die Idee des Durchregierens, das, ich sag mal aus Sicht der AKP, auf keinen Rücksicht nehmen müssen, keine Kompromisse eingehen, sondern die eigenen Pläne verwirklichen zu können. Das war ja das starke Argument, was nach außen vorgetragen wurde. Das andere war die politische Stabilität, das Versprechen der politischen Stabilität. Die Türkei hat in der Tat, wenn Sie die letzten 30 Jahre sich anschauen, keine guten Erfahrungen mit Koalitionen. Die Halbwertszeit von Koalitionen sind 18 Monate. Die längste Regierung war 3,5 Jahre in den letzten 30 Jahren, die kürzeste unter 3 Monaten. Die AKP ist seit fast 15 Jahren an der Macht. Und die Idee der Befürworter der AKP ist, dadurch können wir das Land voranbringen, effizienter gestalten. Mhm. Die Frage der demokratischen Beteiligung wurde, beziehungsweise die zur Änderung stehenden Inhalte der Verfassung wurden kaum inhaltlich debattiert.
Herr Sofuolo, woher kommt diese Sehnsucht nach einem starken Mann?
Ich denke, die Geschichte der Türkei oder vom Osmanischen Reich, weil sehr viele Befürworter, wenn man sie in sozialen Medien so ein bisschen angeschaut hat, auch in den natürlich ganz normalen Medien angeschaut hat, sind Träumer von einem Osmanischen Reich. Und in den Osmanischen Reichen haben halt die Männer geherrscht, einzelne Männer geherrscht. Und aus deren Sicht haben sie auch Osmanische Reich zu einem großen Reich gemacht und davon träumen sehr viele, dass das für die Türkei das auch gilt. Also ich bin nicht der Meinung, dass die Koalition in der Türkei Probleme hatten. Ja, es gab sehr viele Diskussionen und gerade die Türkei braucht viele Diskussionen. Wenn ich mal denke, die Koalition, die Dreierkoalition vor der AKP-Regierung hat in der Türkei schon einiges in die Wege geleitet, was Anpassungen zur Europäischen Union angeht, Aufhebung der Todesstrafe. Es war möglich, und nach einer Diskussion der Parteien, der drei Parteien, die eigentlich gar nicht so zusammengekommen sind. Und die Türkei braucht jetzt gerade auch dieses Gespräch Erdogan.
Ich würde Sie gerne mal unterbrechen. Sie sagen, die Türkei braucht Diskussion. Ist unter diesen politischen Verhältnissen aus Ihrer Sicht, Herr Sofuolo, eine Diskussion überhaupt möglich, wenn ein Teil der Diskutanten sich nicht mehr zu Wort melden darf oder wagt, sich zu melden?
Genau, das ist das, was jetzt Erdogan wird. Das wird die Türkei nicht stärken. Das wird die Türkei auf jeden Fall schwächen. Allein diese Verfassungsänderung mit 51% Zustimmung wird die Diskussion nicht beenden. Wir hatten auch eine Verfassungsänderung nach dem Militärputsch mit 92%, was die Diskussion nicht beendet hat. Mhm. Und die Türkei verliert jetzt sehr viel Zeit. Die Türkei spaltet sich. Es gibt einen riesen Riss innerhalb der türkischen Gesellschaft. Und diese Potenziale, die Türkei hat, wird jetzt gerade zunichte gemacht.
Frau Özdemir, ich würde eine ganz kurze Frage einwerfen.
Ja, gerne.
Wir diskutieren ja, oder also wir können ja auch untereinander ein bisschen austauschen. Das mit dem starken Mann, das ist ja kein Einzelfall in der Türkei. Und ich würde auch gar nicht da zu sehr auf das Osmanische Reich rekurrieren. Natürlich gab es im Osmanischen Reich den starken Mann. Aber wenn ich hier einfach meine Erfahrung aus dem Nahen Osten mit einstreuen darf, es gibt eigentlich kein Land in der Region, wo das nicht so ist, wo nicht die Sehnsucht nach diesem starken Mann besteht. 2011 hatten wir den sogenannten arabischen Frühling. Ich war auf dem Tahrir, ich habe mir das alles angeguckt und es wurde viel von der Facebook-Revolution geredet. Aber letztlich haben wir heute el-Sisi in Ägypten, wieder einen starken Mann. Ich denke, das hat viel mit der Geschichte, viel mit der Kultur und wenn Sie so wollen, noch viel mit der zivilisatorischen Entwicklung dieser Region zu tun.
Also da würde ich jetzt ein bisschen Einspruch erheben.
Das dürfen Sie.
Ja, würde ich tatsächlich, weil ich habe eher den Eindruck, dass wir im Moment in Zeiten von starker Emotionalisierung leben, dass wir Wahlkämpfe, also fast schon egal, worum es geht, führen mit einem wahnsinnig hohen emotionalen Faktor. Also der hat schon immer eine Rolle gespielt, aber wenn man jetzt sich Trump zum Beispiel anguckt, das ist jetzt nicht der Nahe Osten, trotzdem konnte der wahnsinnig emotionalisieren und sich auch ein Stück als so eine Art starker Mann darstellen. Frauenverachtende Sprüche haben ihm in der westlichen Welt nicht geschadet. Also da, glaube ich, spielen mehrere Dinge eine Rolle, die im Moment tatsächlich auch ein Stück Konjunktur haben. Also selbst der Brexit, wenn das jetzt sehr weit führt, nicht so, auch das eine hohe Emotionalisierung, wo man hinterher dachte, haben sich die Engländer eigentlich genau überlegt, worüber sie da abstimmen.
Bleiben wir mal wieder in der Türkei, ja. Frau Özus. Die Frage an Sie, glauben Sie, dieses Referendum wäre auch ausgegangen mit diesem Ergebnis ohne die Wörter Putsch, Terror und PKK?
Naja, das baut jetzt eigentlich fast schon darauf auf. Erdogan hat ein wahnsinnig emotionales Feld angeführt. Ich weiß gar nicht genau, wie man das beschreiben soll. Es hat ja vorhin auch jemand gesagt, ein Teil darf auch nicht mitreden. Genau auf den anderen Teil setzt ja Erdogan. In der Türkei hat ja lange Zeit, die anderen können mich gern korrigieren, aber die hat ja lange Zeit eine Situation geherrscht, wo sich doch viele abgehängt fühlten, wo quasi nur eine Art Oberschicht mitregiert hat, das Sagen hatte, alles gemacht hat. Dann kam Erdogan und hat sozusagen nach und nach, ich überzeichne jetzt ein bisschen, dem kleinen Mann eine Stimme gegeben, hat ihm ein Gesundheitssystem gegeben, hat ihm alles gegeben. Diese Leute haben jetzt das Gefühl, jetzt darf ich mitreden, ich bin auch wer. Da hat er ganz stark drauf gesetzt. Mhm. Deswegen ist es aber auch so erstaunlich, wenn man so will, dass er am Ende doch sehr viele von denen jetzt bei diesem Referendum doch wieder verloren hat. Ich gehe davon aus, dass er schon dachte, das wird länger halten, da werden mehr noch mitziehen. Aber er hat eben sehr viele, auch aus seiner Heimatstadt, aus Ankara, er hat viele verloren jetzt bei diesem Referendum. Das heißt ja dann am Ende, es hat eben nicht ganz so funktioniert.
Dann nochmal die Frage, Reinhard Baumgarten, wäre das auch so ausgegangen, hätte man nicht die Mittel eines Putsches, das Wort Terror und das Wort PKK in diesem Kampf um Wählerstimmen?
Also was er ganz eindeutig gemacht hat, war genau mit diesen Begriffen unglaublich zu polarisieren, unglaublich zu eskalieren, verbal zu eskalieren. Er hat nicht einmal mehrfach und auch Binali Yildirim, der Regierungschef und andere Bekir Bosta, der Justizminister, sie haben immer wieder gesagt, wer mit Nein stimmt, rückt sich selbst in die Nähe von Terroristen. Präsident Erdogan hat gesagt, wer mit Nein stimmt, der segnet den Putschversuch vom 15. Juli 2016 ab. Ja. Also diese Polarisierung und diese Marginalisierung von Gegnern, das hat schon sehr dazu beigetragen, die Leute zu emotionalisieren. Und interessant war, wir haben gestern einen O-Ton eingefangen von einer jungen Frau, sehr schön gekleidet, diese türkisch-islamische Mode. Sie trug also ein sehr modisches Kopftuch. Und sie sagte uns ins Mikrofon auf die Frage, ob sie mit Ja gestimmt hat, sagt sie Ja, aber sie wisse nicht wirklich, worum es jetzt bei diesem neuen System gehe. Sie sei aber sehr glücklich, dass der Mann gewonnen habe, der jetzt auch Präsident dann werde. Aber warum es in dem neuen System gehe, das wissen Sie ehrlich gesagt nicht.
Herr Uslucan,
ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass hier eine extreme Emotionalisierung stattfand, überhaupt so gut wie gar keine inhaltliche Diskussion stattgefunden hat. Und was ich wirklich total irre finde, ist, es gab überhaupt keine Frage. Also meine türkischen Mitarbeiter sind ins Wahllokal gegangen. Wir hatten das vorher schon diskutiert. Was ist eigentlich die Frage? Weil das verwendet man ja gerne als Journalist. Es gab keine formulierte Frage in den Wahlbüros. Wir haben auf der Seite des Hohen Wahlrats nachgeguckt, wie lautet die Frage auf die Antwort Ja oder Nein. Es gab keine ausformulierte Frage.
Herr Uslucan, Sie sind Direktor am Zentrum für Türkei-Studien. Würden Sie sagen, dieses Referendum war ein Referendum in Sachen Erdogan oder ein Referendum in Sachen Verfassungsänderung?
Naja, die Opposition hat ja beispielsweise die Anregung ja mal gebracht, wenn das in der Tat nicht auf die Person Erdogan zugeschnitten ist, hat sie angeregt, dann würden wir zustimmen, wenn wir einen Passus drin haben, dass der amtierende Staatspräsident nicht kandidieren darf. Das hat die AKP nicht mitgemacht. Das heißt, das wäre beispielsweise eine Formulierung, wenn man sagt, es geht uns tatsächlich um Inhalte, es geht uns darum, Lücken im System zu schließen. Ich glaube, das ist eine Farce. Weitestgehend geht es um Erdogan, um die Stabilisierung seiner Macht. Aber auch vielleicht ein Aspekt.
Ich würde gerne nochmal, Sie haben die Frage richtig und doch nicht ganz richtig verstanden. Okay. Ich wollte es aus Wählerperspektive wissen. Glauben Sie, dass diejenigen, die ein Kreuz gemacht haben, ein Kreuz Haken. Im Sinne von ein Haken, danke, ja. ein Haken, Herr Baumgarten, ein Haken gemacht haben für die Person Erdogan?
Für die Person Erdogan und für die AKP. Inhaltlich ist das überhaupt nicht diskutiert worden. Es hat sogar ein Stratege der AKP im türkischen Fernsehen offiziell gesagt, man solle eigentlich nicht so sehr um die Details der Verfassungsänderung sprechen. Das würde den Bürger nur verwirren. Man solle in groben Zügen erklären, worum es geht.
Bevor wir jetzt mal nach Deutschland
gucken. Wir sagen, der Teufel steckt im Detail. Und genau auf diesen Teufel sozusagen hat man verzichtet.
Bevor wir nach Deutschland gucken, müssen wir noch eine Frage klären, Reinhard Baumgarten. Was wird denn jetzt mit Erdogans Tonlage? Wird die sich verändern? Wird er weiterhin solch eine Tonlage wählen? Werden eventuell Inhaftierte jetzt entlassen? Womit ist da zu rechnen?
Also wir hatten am Sonntag den Urnengang und wir haben jetzt 2 Tage Gelegenheit gehabt, Herrn Erdogan zuzuhören. Er hat sich nicht gemäßigt. Er hat gestern Abend auf die OSZE-Mission eingeprügelt. Er hat gesagt, wer seid ihr überhaupt? Wir hören überhaupt nicht hin. Wir werden euren Bericht gar nicht lesen. Das kratzt uns überhaupt nicht, was ihr zu sagen habt. Ihr habt überhaupt keine Legitimität, darüber zu wachen und zu richten, wie wir unsere Wahl abhalten. Er hat weiterhin gegen die Europäische Union gefeuert. Also ich sehe noch nicht, das war meine Hoffnung, dass er sich, wenn er bekommt, was er will, nämlich ein Ja, dass er sich zunächst einmal mäßigt, weil in welcher Position ist die Türkei? Die Position kann sich einen Streit mit der Europäischen Union und Deutschland auf Dauer gar nicht leisten, allein schon wegen der wirtschaftlichen Beziehungen, die ja extrem eng sind.
Schauen wir mal nach Deutschland. Die Bild-Zeitung titelt heute, Frau Özoğuz, Demokratie genießen, aber einen Despoten wählen. Wie lesen Sie solch einen Satz?
Naja, wir haben uns tatsächlich gefragt, warum machen Menschen, die hier in Deutschland in Freiheit sehr bequem ja auch leben können, warum machen die so etwas mit? Warum gehen die an die Wahlurne und geben ihr Ja zu diesem Referendum? Man muss eine Sache wirklich mal aufklären, vielleicht darf ich das hier auch noch mal einmal tun.
Sie wollen die Zahlen aufklären.
Ja, weil immer dieses mit der Mehrheit, also es ist nicht die Mehrheit der hier lebenden Menschen, die ein Ja für dieses Referendum abgegeben hat.
Ich kürze das mal ab,
das ist mir wirklich wichtig.
Es sind 13% der 3,5 Millionen hier lebenden türkischstämmigen, 13% haben für Erdogan gestimmt.
Genau.
Trotzdem
und diese
bleiben da 450.000 übrig.
Natürlich. Also über 400.000 Stimmen sind eben Stimmen, bei denen man sich genau das fragt, was Sie eben ja gesagt haben, warum wählen die mit Ja? Wir hatten eben ja schon Ansätze. Also das, was aus der Türkei eben berichtet wurde von der jungen Dame, die so schick gekleidet war, das konnten Sie hier teilweise auch hören. Ich weiß nicht ganz genau, aber Erdogan hat immer die Türkei regiert, er hat das immer auf einen guten Weg gebracht, also mache ich das mit. Aber es geht ehrlich gesagt sehr viel differenziert dazu. Wir haben stramme Nationalisten in Deutschland, also türkische Nationalisten, die sowieso das alles machen würden. Wir haben aber auch Menschen, die durchaus aus so einem, zumindest sagen sie das auch, aus diesem Gefühl heraus, naja, Deutschland wollte mich ja nie, ich lebe hier, ich bin hier schon geboren sogar teilweise, habe hier immer gelebt, irgendwie wurde ich immer abgelehnt und deswegen sozusagen traue ich dann mehr demjenigen, der das da in der Türkei macht, gebe Erdogan meine Stimme.
Das ist das Thema Opferrolle, dazu kommen wir. Ich würde gerne mal Herrn Sufoğlu fragen, wie sehen Sie das? Warum stimmen Menschen der dritten Generation zum Beispiel auch für Erdogan in der Türkei, der dort die Meinungsfreiheit beschneidet, der sich für die Todesstrafe ausspricht? Wie kann es sein, dass Menschen, die in der Bundesrepublik groß geworden sind, das gutheißen?
Ich denke, dass der Erdogan immer noch davon profitiert, was an Infrastruktur in der Türkei aufgebaut hat, als er Oberbürgermeister in Istanbul war. Und später dann als Ministerpräsident, ich gebe das diesen Beispiel immer wieder, wenn die Menschen damals in die Türkei in Urlaub gegangen sind, zum Beispiel im Südosten, da haben sie 2-3 Tage gebraucht, um überhaupt bei der Familie anzukommen. Und jetzt können sie direkt in die Stadt fliegen.
Aber die dritte Generation ist doch in Deutschland groß geworden.
Nee, das gilt auch für die dritte Generation, die leider immer noch sehr, sehr viel die türkische Politik in den Orten, wo sie hingehen und auch zu Hause konsumieren in Fernsehkanälen. Also es hat sich in den letzten Jahren auch eine sehr, sehr neue Subkultur entwickelt, was jetzt mit den türkischen Serien zusammenhängt, was mit den Fußballmannschaften aus der Türkei zusammenhängt. Viele Menschen definieren sich auch über sehr vieles, was sie in den türkischen Kanälen sehen, natürlich auch über die türkische Politik. Für die Leute ist es wichtig, wenn sie in die Türkei gehen, jetzt die Serviceleistung, was sie hier gewohnt sind, auch in der Türkei sehen. Und auf der anderen Seite natürlich unreflektiert diese Großprojekte als große Konkurrenz zu ganzer Welt zu sehen, was der Erdogan ja tagtäglich in vielen Sendungen sagt, das beeinflusst Leute.
Also, darf ich einen Satz ergänzen?
Ich würde gerne eine Frage daran anknüpfen. Sie sagen also, dass die Medien zum Großteil auch dafür sorgen, dass der Gedanke, der türkische Gedanke hier in den Köpfen noch weiterlebt bei dieser dritten Generation. Ist das Ihre Aussage?
Also es ist auf jeden Fall, wenn ich mal jetzt diese ganze Diskussion mit den Leuten erlebt habe, was sie mir berichtet haben, waren einfach Fernsehen. Es gibt Kanäle inzwischen, die 8 Stunden live Erdogan zeigen und davon, das konsumieren die Menschen.
Aber
und
das
beeinflusst die Leute.
Das muss doch eine Integrationsbeauftragte wahnsinnig unruhig machen, dass die Integration, ich sag mal, beim Fernseher aufhört.
Nee, also ich gebe Gökay Çavuşoğlu völlig recht. Aber das hat ja Gründe. Nicht erschöpfend, aber es hat Gründe. Ich habe selber jahrzehntelang dafür gestritten, dass man Menschen einbürgert, dass man ihnen unter Hinnahme eben ihrer Staatsbürgerschaft, was man bei vielen, vielen anderen auch tut, eben auch bei den Türkeistämmigen die Einbürgerung ermöglicht. Die Eltern sind nicht wählen gegangen, die Großeltern sind nicht wählen gegangen. Die dritte Generation wächst auf als jetzt diejenige, und teilweise kommt ja schon jetzt die vierte, die ersten, die überhaupt so Berührungspunkte zur Politik finden. Da hat Politik, deutsche Politik zu Hause nicht stattgefunden, weil man überhaupt gar keine Chance hatte ja irgendwas mitzugestalten.
Wer hat denn jetzt was versäumt?
Ach, also es gibt keine Schuldfrage. Damit kommen wir immer nicht so weiter.
Das war nicht die Frage. Die Frage war, wenn wir über Integration sprechen, sagen Sie, die Integrationsleistung auf der deutschen Seite ist mangelhaft oder ist die Integrationseingliederung auf der türkischen Seite mangelhaft?
Es gibt auf beiden Seiten durchaus Fehler. Aber ich sage Ihnen eins, was unsere Integrationspolitik, glaube ich, gut kennzeichnet. Wenn der erste Gastarbeiteranwerbevertrag wurde mit Italien 1955 geschlossen. Und der erste im Bundestag beschlossene Integrations- und Sprachkurs wurde 2005 mit dem damaligen Zuwanderungsrecht beschlossen. Dazwischen liegen 50 Jahre. Es ist nicht so, dass da nichts passiert wäre. Aber wenn man 50 Jahre braucht, um Deutschkurse zu beschließen, die man dann wirklich flächendeckend für Neueinwanderer macht, dann kann man sich so ungefähr vorstellen, dass jahrzehntelang viele Dinge nicht stattgefunden haben. Stattdessen haben wir uns gestritten, ob wir überhaupt ein Einwanderungsland sind. Ja, da sind Versäumnisse von unserer Seite, aber Sie können zu Recht auch sagen, ja, die Leute sind doch hier, denen geht's doch gut. Ja, es gibt auch Anstrengungen, es gibt ja auch gelungene Integration.
Wir reden gleich nochmal drüber, was Sie als Integrationsbeauftragte für die Zukunft planen, damit es besser wird. Ich würde gerne nochmal Reinhard Baumgarten fragen, ist das denn in der Türkei ein Thema, dass man sich fragt, ja, wie integriert werden wir eigentlich oder unsere Verwandten, die in Deutschland leben? Ist das Thema Integration im Mund der Türken in der Türkei? Gibt's das?
Also wenn ich jetzt hier die offizielle Darstellung nehme, das ist dann wiederum die türkische Führung und da in erster Linie Recep Tayyip Erdogan, dann gibt es ja von ihm dieses doch schwerwiegende Wort, wonach Assimilierung Assimilierung ist ein Verbrechen an der Menschlichkeit. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist im Grunde genommen so ein bisschen die Ebene, auf der Herr Erdogan das Ganze spielt. Er hat ja sehr intensiv genau mit den Stimmen aus dem europäischen Ausland gerechnet. Und wenn wir uns die Zahlen angucken, Deutschland liegt ja noch fast gut mit 63%. In Belgien sind es ja über 70 oder in Holland sind es 70, in Österreich 73. Nur in der Schweiz. In der Schweiz, die es offenbar gewohnt sind, mit Integration einfach besser umzugehen, da gab es ein klares Nein für die Verfassungsänderung. Also hier, bitte?
In Großbritannien auch.
In Großbritannien, ja. Das war auch lustig, ja. Auch in der Ukraine und in Polen. Ich habe mich gefragt, wie viel Türken sind in der Ukraine und in Polen? Also, ja, ich meine, das ist dann schon ein bisschen lustig.
Aber in Saudi-Arabien leben viele Türken und die haben mit Nein gestimmt.
Wir gönnen uns eine kurze Pause, denn wir haben gleich die Nachrichten und Sie können anrufen. 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer und wir reden heute Abend über den Sieg von Erdogan und fragen, wie konnte das dazu kommen und wie geht es nun weiter und was sagen Sie zu denen, die hier in Deutschland für die Türkei für Ja gestimmt haben. 08000 441 777. Gleich gibt's Nachrichten und danach haben Sie das Wort. Bis dahin.
NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Bormann, willkommen zum Themenabend. Und wenn Sie unsere erste halbe Stunde schon gehört haben, dann wissen Sie, worüber wir reden. Wir reden über den Sieg Präsident Erdogans und fragen, wie konnte es einerseits dazu kommen, woher kamen die Stimmen aus Deutschland und wie geht es denn nun weiter? Darüber wollen wir reden und Sie können mitreden. 08000 441 777.
Ich denke, dass das die Türkei auf jeden Fall weiter voranbringen wird. Also, dass die Türkei halt dadurch in der Wirtschaft, auch in der Gesellschaft sehr viele Fortschritte machen wird.
Mit Demokratie hört es jetzt wahrscheinlich auf in der Türkei. Und es gibt leider viele Menschen in der Türkei oder auch hier, die einfach nur Ja sagen aus Angst.
Die Menschen haben selber abgestimmt und wenn sie nach 4 Jahren das Präsidialsystem oder beziehungsweise ihn nicht mehr haben wollen, dann können sie ihn ja auch wieder abwählen. Also die Demokratie bleibt für mich da.
Also ich finde, überall herrscht Demokratie, wo man das freie Wahlrecht hat. In der Türkei war es ja genauso. Die hatten ja das freie Wahlrecht, ob ja oder nein. Ich denke mal, wenn man dem Volk das vorstellt und sagen kann, gut, ihr könnt euch entscheiden, dann ist das doch Demokratie. Er handelt ja nicht von alleine aus.
49-49%. Wegen 1% muss er 49% leiden. Das ist echt traurig.
Erste Stimmen gesammelt von Silja Buckel zum Wahlausgang in der Türkei. Und zu Gast heute Abend ist Gökay Sofuoğlu. Guten Abend, Herr Sofuoğlu, noch einmal an Sie guten Abend. Ich habe an Sie die Frage, Sie sind praktisch der Bundesvorsitzende der türkischen Gemeinde. Wie ist denn die Stimmung nach diesem Referendum hier in Deutschland in der türkischen Gemeinde?
Die türkische Gemeinde in Deutschland ist natürlich ein Verband von sehr vielen. Wir haben in unserer Mitgliederschaft unterschiedliche Auffassungen auch. Wir hatten bei uns im Verband auch Ja-Sager, die sich aber eher zurückgehalten haben jetzt in der Auseinandersetzung. Aber in der türkischen Community ist es so, dass das Ja-Sager seit Sonntag natürlich jubeln. Die waren ja schon auch auf der Straße mit Autokurse. Die Nein-Sager beobachten die Entwicklung natürlich mit großer Sorge, mit großer Skepsis. Warten darauf, was jetzt kommt und natürlich beobachten die Entwicklung in der Türkei, ob diese Wahl annulliert wird oder nicht, haben wenige Hoffnung. Aber viele machen sich große Gedanken darüber, wohin jetzt die Türkei führt. Vor allem, wir machen uns sehr viel Gedanken im Verband, wohin jetzt mit sehr vielen Menschen führt, die jetzt eine Autokratie befürworten, obwohl sie selber in Demokratie leben. Und da sind wir uns gerade dabei, mal Gedanken darüber zu machen, wie man aus der Situation rauskommt.
Genau dazu haben wir Mails bekommen von Inge Bauschardt aus Hamburg. Sie schreibt, ich bin erschüttert, wie wenig die bei uns lebenden Türken bzw. Deutsch-Türken, die beim Referendum für Ja gestimmt haben, begriffen haben, was sie ihren Landsleuten und Verwandten in der Türkei damit antun. Sie leben hier und genießen alle Vorteile einer freiheitlichen Demokratie, vor allem die des Sozialstaates, und sorgen mit ihrer Ja-Stimme dafür, dass ihren Landsleuten Freiheit und Recht und Gerechtigkeit genommen wird. Herr Sofuoğlu, was sagen Sie solch einer Stimme?
Nein, ich kann sie natürlich verstehen, aber auf der anderen Seite haben wir jetzt in Deutschland nicht nur diese Ja-Sager-Phänomen, wir haben auch in Deutschland ein Pegida-Phänomen, das AfD-Phänomen, das sind auch Menschen, die seit Jahrzehnten...
Aber dadurch wird es ja nicht besser. Dadurch wird's ja
das,
nicht
wird, das,
nicht
wird nicht besser. Das wird nicht besser, deswegen würde ich das als gesamtes Problem in Deutschland sehen. Wir haben Demokratiedefizite, zumindest was Vermittlung angeht. Davon profitieren manche wohl nicht, deswegen müssen wir das Auf jeden Fall.
Das will ich verstehen. Wer hat Demokratiedefizite?
Viele Menschen in Deutschland werden sie jetzt, also ich habe vorher auch diese Interviews gelesen, dass die Menschen einfach begeistert von Autokraten in Deutschland sind. Da weiß ich auch, dass sehr viele AfDler von anderen Systemen begeistert sind. Deswegen müssen wir das als Gesamtpaket in Deutschland sehen und dann schauen, was wir aus dieser Situation gemeinsam machen können.
Frau Özos, Sie sind aktive Politikerin. Wenn Sie das hören, dass hier von einem Gesamtpaket die Rede ist, teilen Sie diese Meinung?
Na, ich kann schon verstehen, dass man jetzt versucht, doch mal genauer hinzuschauen. Und eben
ist das genauer hinschauen, wenn man daraus ein Gesamtpaket macht?
Also ich weiß vielleicht jetzt nicht ganz genau, was Sie mit dem Gesamtpaket meinen, aber was die Menschen angeht, die türkeistämmig sind und in Deutschland leben und jetzt möglicherweise mit einem Ja für das Referendum gestimmt haben. Das sind ja die, die uns nachdenklich machen. Also wo wir nicht nachvollziehen können. Ich glaube, ich nehme an, wir fast alle hier nicht, was die getrieben hat. Und viele meiner Gespräche haben mir eben genau das gezeigt, was wir hier in der Sendung schon besprochen haben. Das führt eben von, ich habe keine Ahnung, über was ich abstimme, bis hin zu, ja, ich will genau das. Ich will die Diktatur oder ich weiß ich nicht. Also diese Parallele habe ich schon verstanden. Wenn wir jetzt in Deutschland über die AfD reden, dann wissen wir ja auch, dass das nicht alles Rechtsextremisten sind, die der AfD hinterherrennen, sondern da sind eben viele und da streiten wir uns ja dann auch. Reden wir mit denen? Wie geht das? Wie bringt man Menschen zurück zur Demokratie? Und diese Frage stellt man sich da ja auch ein Stück weit. Also kann man etwas noch erklären? Kann man auch denjenigen, die es vielleicht nicht verstanden haben, was sie damit tun, was sie möglicherweise den Menschen in der Türkei auch damit antun, kann man das noch erklären? Aber nun ist das natürlich auch erstmal zu spät.
Rotraud Görzen-Thiemann aus Pinneberg unterstützt die Meinung. Sie schreibt, es ist erschreckend, dass so viele Türken, die hier die demokratischen Werte, Gewaltenteilung, Pressefreiheit, soziale Sicherheit und so weiter genießen, ihren Landsleuten in der Türkei diese Rechte verwehren. Ja. Wenn sie eine autokratische Regierung so gut finden, dann sollten sie auch unter diesen Bedingungen leben. Herr Uslaçan, Sie sind Direktor am Zentrum für Türkei-Studien. Wie hören Sie solch eine Bürgermeinung?
Also eins muss man, glaube ich, festhalten. Es ist in der Tat ethisch höchst bedenklich, wenn Menschen an Schicksalen anderer beteiligt sind, von deren Konsequenzen sie selber gar nicht betroffen sind. Das heißt, durch Wahlhandlungen in Deutschland Schicksale von anderen Menschen beeinflussen. Und sie sind selbst weitestgehend davon frei. Jetzt könnten wir uns aber auch den anderen Aspekt ausdenken. Das heißt, wir verbieten dann beispielsweise die Wahlmöglichkeit, weil man sagt, dadurch wird zu sehr in die Lebenswelt eingegriffen. Nur, diese Menschen können dann auch hier nicht wählen. Sie sind dann weder in der Türkei politische Subjekte, noch in Deutschland politische Subjekte. Deshalb muss vielmehr die Frage dahingehend gerichtet sein, wie können wir, dass sie politisiert sind, ist eigentlich eine gute Sache, dass sie politisch sich Gedanken machen. Wir müssen aber den politischen Impuls vielmehr für Fragen lenken, wie sie ihre Lebenswelt hier in Deutschland besser steuern können. Man müsste jetzt, um auf die Frage nochmal gezielt, bei solchen jungen Menschen, die für Ja stimmen, die für eine Einengung der Rechte von Minderheiten stimmen, sie damit konfrontieren zu sagen, wie kann es sein, dass du selbst als eine Minderheit hier eine Meinung äußerst, die von der Mehrheit nicht getragen wird, zugleich aber nicht zulässt, dass eine Minderheit in der Türkei freie Meinung äußern kann. Mhm. Also genau diese Konfrontation, Einladen zur Perspektivübernahme, Einladung zur Empathie, dass das nicht etwas ist, dass man für die Türkei stimmt, sondern eher unabhängig der Türkei, dass es richtig und gut ist, dass Minderheiten geschützt sind, dass Minderheiten Sprachrohr haben.
Das schöne Wort Perspektivübernahme haben Sie gerade benutzt. Vorher Reinhard Baumgarten, ich würde gerne mal auf den Begriff Nationalismus hinfragen. Herr Baumgarten, glauben Sie, dass das Nationalismus, dass dieses Thema von der Türkei bis in die Länder, sprich nach Deutschland geschwappt ist und damit Punkte gemacht werden konnten?
Es ist schon ziemlich augenfällig und auch auffällig, wie das Thema Nationalität und Patriotismus immer wieder hier hochgespielt wird und hochgespült wird. Gestern ist Recep Tayyip Erdogan zurückgekehrt nach Ankara. Er hat den Wahlausgang und die Wahl selber hier in Istanbul verfolgt, weil er seinen Wohnsitz in Üsküdar hat. Das ist auf der asiatischen Seite von Istanbul. Und es war wie ein Triumphzug. Er hatte also eine Kaskade von Autos und saß in seinem Mercedes. Wir wissen nicht genau, ob er selber drin saß, vielleicht war es auch ein Doppelgänger. Wir gehen mal davon aus, dass er es war. Nein, er saß in einem weißen Bus mit seiner Gattin. Und es war also wie ein Triumphzug. Die Leute standen mit unglaublich vielen Fahnen dort. Und wir haben das auch nach dem Putsch erlebt. Wir haben auch Berichte darüber gemacht, wie die Fahnenindustrie in der Türkei plötzlich boomt. Die haben also Gewinne von mehreren 100% gemacht. Das spielt natürlich schon eine große Rolle. Und da kommen wir wirklich auch in die Diskussion mit Deutschland. Warum ist dieses Thema der nationalen Identität mit dem Halbmond und dem Stern so ein wahnsinnig großes Thema? Wir haben uns ja unheimlich gefreut, als wir 2006 endlich mal ein paar deutsche Fähnchen aufs Autodach klemmen durften. Aber was ich hier erlebe, dieser unglaubliche Überschwang an nationalen und auch an nationalistischen Gefühlen, das ist schon ziemlich heftig. Wenn ich aber hier an der Stelle was einwerfen darf, wir haben ja eine Ehe gehabt, eine Zweckehe zwischen der AKP, der islamisch-konservativen AKP und der Partei der nationalistischen Bewegung, der MHP. Und diese Partei, die hat aufgrund dieser Abstimmung ganz offensichtlich ziemlich gelitten. Da sind also recht viele Wähler von der Fahne gegangen. Auch viele AKP-Wähler sind von der Fahne gegangen. Wenn wir das numerisch zusammenrechnen, was diese beiden Parteien eigentlich an politischer Kraft aufbringen müssten, dann sind wir bei knapp 61%. Sie repräsentieren 61% der Wähler im Parlament. Tatsächlich haben sie aber 10% verloren. Das heißt, selbst diese Aufwallung an Emotionen, diese Aufwallung, auch die Eskalation auch gegenüber dem Ausland, hat letztlich nicht dazu beigetragen, die Leute wirklich dann hinter Erdogan und sein Unterfangen zu vereinen.
Wir reden heute Abend im Themenabend über Präsident Erdogans Sieg und Sie können uns anrufen 08000 441777. Hubert Haller aus Göttingen, schönen guten Abend, Herr Haller.
Guten Abend. Ja, ich finde, dass wir Deutschen uns äußerst unfair Herrn Erdogan gegenüber benommen haben in der Vergangenheit. Ich denke an das Gedicht von Herrn Böhmermann. Das fand ich dieses Gedicht ist sowas von eklig und dégoûtant. Also mir fällt nur das, ich kann gar nicht sagen, wie mich dieses Gedicht angewidert hat. Mhm. Und das wurde in Deutschland von den Medien und von der Öffentlichkeit hoch gelobt. Ja? Es wurde praktisch, ja, wie wenn das nun das Nonplusultra wäre, weil dieser Herr Erdogan da nun so verunglimpft wurde. Und selbst der Chefredakteur der Bild-Zeitung, Kai Diekmann, äußerte, er hätte sich köstlich amüsiert über dieses Gedicht, was ich nicht verstehen kann. Und ich muss sagen, ich finde es einfach schlichtweg eine Unverschämtheit.
Gut, lassen wir die Bewertung des Gedichtes mal außen vor, Herr Haller. Sie haben sicherlich aus Ihrer Perspektive recht, kann man das so beurteilen. Aber wie schließen Sie jetzt die Klammer zu dem Referendum und zu dem, was in der Türkei passiert ist?
Was passiert ist, war eine demokratische Wahl. Ich gehe davon aus und er hat gewonnen. Und also wir diskutieren ja über vom Brexit bis Trump wird nach jeder Wahl, jeder demokratischen Wahl bei uns in Deutschland diskutiert. Mhm. Ich verstehen tue ich es nicht, aber das sind ja demokratische Wahlen. Natürlich mag er nachgeholfen haben, kann ich nicht beurteilen, aber es scheint so. Aber ich finde einfach, dass man dadurch den Stolz, und es geht um ein Gefühl, der Stolz der Türken ist verletzt worden, indem ihr Chef, der Herr Erdogan, verunglimpft wurde. Und da haben wir Gefühle mit Füßen getreten. Und da kann ich die Leute da verstehen, dass sie aus Trotz jetzt erst recht werden wir unserem Staatsoberhaupt die Treue halten. Kann ich gut nachvollziehen.
Ein wichtiger Aspekt, wir besprechen das gleich, das Thema Stolz. Ich würde gern vorher klären mit Reinhard Baumgarten, weil Herr Haller, Sie haben so unbefangen gesagt, das war eine demokratische Wahl. Herr Baumgarten, kann man das Wort demokratisch benutzen im Zusammenhang dieser Wahl?
Es gibt dazu eine Bewertung der OSZE, die wird in 2 Monaten schriftlich vorgelegt. Sie haben sich dazu gestern schon geäußert und haben doch erhebliche Unregelmäßigkeiten festgestellt. Es gab einen Bericht schon knapp 6 Tage vor dem Urnengang, wo auch schon bemängelt wurde, dass eben ein sehr unfairer Wahlkampf hier vonstatten geht, dass die Neinsager nicht annähernd so viele Möglichkeiten haben wie die Ja-Sager. Das zeichnete sich in den Medien ab, zum Beispiel der staatliche Sender TRT, der eigentlich verpflichtet ist, da eine gewisse parteipolitische Neutralität zu wahren, hat fast nonstop Erdogan gesendet, wenn nicht Erdogan, dann Binali Yildirim, das ist sein Regierungschef oder irgendein Minister. Die Opposition kam in den Medien so gut wie überhaupt nicht vor. Es ist ja nicht nur das staatliche Fernsehen, darauf wollte ich vorhin schon mal kurz hinweisen. Die Medien stehen ja hier auch im engen Kontakt mit der türkischen Führung, weil sie ganz konkrete Geschäftsinteressen haben. Mhm. Wir haben hier eine ganze Menge von sehr einflussreichen privaten Sendern. Man denkt, wow, privat, das kennen wir aus Deutschland. Aber in der Tat ist es so, das sind Teile von riesigen Industriekonglomeraten, die wiederum davon profitieren, dass die öffentliche Hand, der Staat in dem Fall, der größte Investor ist und das meiste Geld vergibt. Und wer sich mit der öffentlichen Hand, mit dem Staat nicht gut stellt, bekommt keine Gelder und keine Aufträge für die Sparte Bauindustrie beispielsweise oder für die Ausrüstung eines Flughafens oder wie auch immer. Also wir haben es hier mit einer sehr ungleichen Verteilung der Medienmacht zu tun. Das hat die OSZE bemängelt. Neinsagen wurden ganz aktiv behindert von AKP-Gouverneuren. Die durften keine Stände aufbauen, durften keine Kampagne veranstalten. Nein-Plakate wurden von der Polizei oder von Ordnungskräften entfernt. Und insofern war zumindest, was die Bewertung der OSZE angeht, der Wahlkampf unfair und gestern eben auch der Bericht der OSZE dahingehend, dass auch der Urnengang mit sehr vielen Mängeln behaftet war, worauf Herr Erdogan ja dann ziemlich sauer reagiert hat.
Stichwort Stolz der Türken. Herr Uslucan, Sie haben in einem Interview das schöne Wort benutzt, es geht um die Stolzpolitik. Inwieweit, glauben Sie, spielt es eine Rolle, das Wahlergebnis jetzt in Deutschland, die besagten 63%, die da Ja gesagt haben, inwieweit spielt Stolz eine Rolle? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, die Herr Haller gestellt hat, ist das so eine Art Verteidigung eines beleidigten Staatspräsidenten?
Also Stolz als Emotion spielt eine große Rolle. Wir haben dazu sogar vor Jahren auch eine Studie gemacht in der Türkei und in Berlin und mit Deutsch-Türken. Stolz als Emotion. Ne mutlu Türküm diyene, wie stolz dem, der sich Türke nennen darf. Das ist in jeder Schule, in jeder, sozusagen unter jeder Atatürk-Büste, ist beispielsweise dieser Spruch zu sehen. Die türkische Jugend wird durch und durch in ihrer Sozialisation mit dem Gefühl des Stolzes für das Vaterland, für die Türkei, Türke zu sein, sozusagen als eine Auszeichnung sozialisiert. Das ist etwas, was in der Türkei ja quasi fast mit der Muttermilch, Stolz als psychologische Ressource. Mhm. Für Deutschland ist das, glaube ich, in der Tat ja kritisch, weil wir haben, wenn wir mit Stolz, Nationalstolz verbinden, wir haben schlechte Assoziationen, was den Nationalismus und Nationalstolz betrifft. Der ist in der Türkei unbelastet. Der ist auch nicht unbedingt einhergehend mit Gefühlen der Überlegenheit über andere, direkt sozusagen Türkei über alle, sondern eher die Herleitung ist aus den Befreiungskriegen sozusagen sich quasi als Nation, als türkische Nation befreit zu haben. Für Deutschland heißt es, junge Türkeistämmige, die hier in der Tat vielleicht wenig Aspekte haben, worauf sie stolz sein können, bietet die Nationalität, bietet die Herkunft in der Tat einen Aspekt, worauf sie stolz sind. Es gibt Studien, die zeigen, wo die türkischen Jugendlichen gefragt werden, wie sie ihre Identität definieren. Als erstes ethnisch, türkisch. Das war bei den Deutschen auch so. Als zweites bei den Deutschen Herkunft. Ja, Kölner, Duisburger, Berliner. Bei den Türkeistämmigen Muslim, also die religiöse Identität. Als dritte Kategorie, während Deutsche sagen, ich bin Weltbürger, ich bin offen und so weiter, persönlich sich qualifizieren, sagen 74% der türkischen Jugendlichen, ich bin Ausländer. Also sozusagen das Gefühl, nicht dazuzugehören, nicht Teil dieser Gesellschaft zu sein, ist ein Teil ihrer Identität. Und wenn dann die AKP genau dieses Stolzpolitik betreibt, ihr könnt stolz sein, Erbe eines großen osmanischen Reiches zu sein. Ihr könnt stolz auf die Nation sein, wofür es auch Anlässe gab. Zumindest in den letzten 15 Jahren hat die Türkei eine enorme ökonomische, politische Bedeutsamkeit erlangt. Das ist etwas, was für junge Menschen dann Identifikationsangebot ist. Ah, wir sind Türken, wir sind auch Teil eines starken Kollektivs. Das ist ein Bedürfnis, was alle Menschen haben. Teil eines überindividuellen, starken, positiv besetzten Kollektivs.
Und das kann funktionieren, obwohl man das Land gar nicht kennt, wenn man der dritten Generation
angehört? Das ist eine symbolische Zugehörigkeit. Das ist unabhängig. Dafür muss man keine Erfahrungen machen. Das ist etwas, was Menschen mit Religionen verbinden, zu denen die sie aktiv nicht ausüben, aber stolz sind, Teil dieser Religion zu sein. Das ist eine symbolische Zugehörigkeit.
Wir kommen gleich nochmal auf das nationale Gefühl und auf den Stolz zurück. Vorher Matthias Linser aus Hannover. Guten Abend, Herr Linser.
Guten Abend. Ich möchte dazu anmerken, es ist tatsächlich so gewesen, dass offenbar sehr viele Türken überhaupt nichts anfangen konnten mit dieser quasi Volksbefragung, weil sie keine Informationen kriegten. Weder in der Moschee noch sonst wo. Mein jüngster Sohn ist mit einem gleichaltrigen türkischen Jungen befreundet. Und nachdem die Wahlunterlagen bei den Deutsch-Türken ankamen, hat er mich gefragt, via seines Freundes, ob ich habe Politologie studiert und auch promoviert. Und der hat mich dann mal gefragt, Paps, würdest du denen mal erklären, wie das eventuell funktioniert? Ich hatte mich vorher schon ein bisschen schlau gemacht. Es gibt ja in Deutschland genügend Material. Gab ja auch vorher schon das eine oder andere, was publiziert wurde. Und dann bin ich da halt drüber. Die wohnen in der Nachbarschaft. Ich kenne die auch. Und dann habe ich denen das mal erklärt, dass dieses Votum entweder Erdogan Forever heißt oder eben sowas wie die amerikanische Demokratie. Sprich, oben sitzt der Präsident und darunter kommt erstmal eine Runde lang gar nichts. Küchenkabinett und dann kommt das offizielle Kabinett.
Sie haben als Politologe ganze Arbeit geleistet, Herr Linzer. Ich würde gern die Frage mal weitergeben, die Sie ja beschreiben, wie das mit der Information ist. Und der Bundesvorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland ist Herr Sufoğlu. Glauben Sie, dass es auch daran liegt, dass die da gewählt haben, sich nicht informiert haben, sondern nur den Namen Erdogan gehört haben und jetzt kommt das Stolzgefühl und das Nationalgefühl durch und da mache ich den Haken?
Ich denke, die haben sich erstmal nicht informiert und zweitens wurden sie sogar fast verhindert zu informieren. Ich habe ein paar Veranstaltungen von den Ja-Sagern auch besucht.
In Deutschland gehindert, sich zu informieren?
In Deutschland, also nicht gehindert, sondern die haben das einfach... Wie gesagt, bei diesen Veranstaltungen habe ich sehr viel von Infrastruktur in der Türkei gesagt, von sehr vielen Träumen jetzt Großtürkei, dass man den Deutschland demnächst sogar Schulden gibt, Geld gibt, finanzielle Unterstützung. Aber von den 18 Paragraphen war nie die Rede. Also das haben sie bewusst einfach ausgeklammert in der gesamten Diskussion. Mhm. Und ich war auch selber bei einigen AKP-Anhängern zu Hause, weil das auch für mich eher wichtig war, die Menschen zu besuchen, zu informieren. Und je mehr ich mich mit den Menschen über die Inhalt der Verfassung unterhalten habe, desto mehr haben sie Abstand zu der Verfassung genommen. Und dann ging es aber die Diskussion trotzdem, ja, Erdogan hat ja in den letzten Jahren so viel erreicht. Mhm. Also die Diskussion wurde bewusst gelenkt und das wurde auch in der Türkei, wenn man jetzt die Reden von Erdogan auf vielen Kundgebungen sieht, hat er kein Wort von der Verfassung, vom Inhalt der Verfassung erzählt.
Ein Aspekt dazu? Ja, gerne, Herr Baumgarten.
Nee, Uslucan.
Nee, das
mache ich nicht. Genau. Ich glaube nicht, die Tatsache ist nicht, dass sie gehindert wurden, sondern zum Teil sind es Fehlinformationen, vor allem über demokratische Strukturen in der Türkei. Es kursiert beispielsweise im Netz ein Schulungsvideo der UETD hier in NRW, was fast eine Stunde lang ist, wo die Vorzüge des türkischen Systems, des türkischen Staatspräsidentensystems dargelegt werden. Und dann als Vergleich Deutschland hergeleitet wird. Ja, wer wählt denn in Deutschland den Bundespräsidenten? Es sind drei Leute, wird dort gesagt. Ja, Parteivorsitzende von also drei Parteien. Und bei uns wählt es das Volk. Das ist Demokratie. Also sozusagen ist es nicht so sehr, dass da überhaupt nicht, vor allem was die Ja-Sager, was sozusagen das UETD bzw. AKP-Lager betrifft, das ist eine Organisation, die der AKP sehr nahe steht in Deutschland, Union Europäischer Türkischer Demokraten. Es ist eher eine starke Fehlinformation, eine starke Verzerrung und eine Falschinformation über demokratische Strukturen in der Türkei, über Befugnisse des Bundespräsidenten hier, wo ja überhaupt nicht gesehen wird, was ist sozusagen, welche Befugnisse hat er, wem hat er Verantwortung, wem ist er verantwortlich? All diese Fragen werden ja völlig ausgeklammert.
Herr Baumgarten, Sie wollten was ergänzen.
Also ich habe versucht, mit Ja-Sagern ins Gespräch zu kommen. Ich war in Besiktas auf dem Maidan. Ich war in Katiköy, der Iskele, das ist eben die Kajanlager dort, sind die Ableger, wo die Fähren abgehen. Und da standen Zelte von Neinsagern, von Ja-Sagern. Wir haben überall Interviews bekommen, aber kein einziges, ich schwöre es, von AKP-Anhängern. Wir waren in den Zelten und da hieß es dann Yasak, verboten. Also die normalen Leute, die haben Flugblätter verteilt, sie haben uns Kekse gegeben, sie haben uns Tee angeboten. Wir haben kein einziges Interview mit AKP-Vertretern, mit Ja-Sagern bekommen.
Na gut, dafür sind sie bei uns aber oft genug im Fernsehen aufgetaucht. Also ganz unbekannt sind sie uns nicht.
Fröses, ich erinnere mich.
Ich wollte damit nur sagen, natürlich hatten wir hier stundenlang Herrn Erdogan, wir hatten auch die Minister und wir hatten Herrn Yildirim. Wir wollten aber wissen, was weiß die Basis? Wirbt die Basis einfach nur für den starken Mann oder weiß die Basis wirklich, worum es geht bei diesem Referendum? Und so wie ich vorhin gesagt habe, es gab keine Frage. So gab es auch keine Diskussion. Selbst innerhalb des Ja-Lagers gab es offenkundig keine Diskussion darüber, worum es eigentlich geht. Und letztlich gab es ein Verbot von oben herab. Offensichtlich gab es ein Verbot, mit den Medien, vor allem mit ausländischen Medien, darüber zu reden.
Frau Özus, Sie sind die Integrationsbeauftragte. Und Herr Uslacan hat vorhin beschrieben, wie mächtig doch das einerseits nationale Gefühl ist und wie mächtig doch das Gefühl des Stolzes ist. Kann man jemanden, auch wenn er in der dritten Generation hier lebt und Nationalstolz hat in Sachen Türkei und sein Land gutheißt und auch Herrn Erdogan gutheißt, kurz gefragt, kann man jemanden, der einen Nationalstolz besitzt, eigentlich integrieren?
Natürlich kann man das.
Wie denn?
Aber man muss sich Folgendes mal bewusst machen. Deutschland ist ja auch an der Stelle ein Land, was auch im europäischen Gefüge herausfällt. Deutschland hat diesen Nationalitätenbegriff Patriotismus mit der deutschen Geschichte ja ein ganzes, also riesengroß in Frage gestellt, mehr als jedes andere Land.
Aber ich bin ein türkischer Jugendlicher.
Ja,
also ich
aber, aus das, türkischen aber Sie, wenn Sie hier in Deutschland leben und wenn Sie wie ich oder meine Generation hier groß geworden sind, sind Sie ja zwischen diesen Extremen groß geworden. Also auf der einen Seite immer wieder fahnenschwingende Menschen, die das sehr unbedarft gemacht haben, die das sehr gelebt haben. Und auf der anderen Seite Menschen, die ein sehr gebrochenes Verhältnis zu diesem Nationenbegriff haben, weil sie wissen, wozu das führen kann, weil sie erlebt haben, was das eigentlich für Auswüchse
aber
haben kann.
Aber nochmal meine Frage, können Sie einen jungen Türken integrieren?
Ja, da komme ich jetzt gerade zu. Also Menschen wie ich sind ja hier auch integriert worden. Und es gibt ja eine hier, ganze Reihe. Ja, ich bin türkeistämmig. Ich war früher nur Türkin, weil das gar nicht anders ging in Deutschland. Es hat ja funktioniert. Es gibt natürlich Zehntausende, Hunderttausende, die man jetzt wahrscheinlich zusammenholen könnte und sagen könnte, ja, natürlich geht es.
Waren Sie auch mit Nationalstolz ausgerüstet?
Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob meine Eltern das, also sie haben es sicherlich nicht ganz so übertrieben, aber Herr Baumgarten sagte ja vorhin, diese Fahnen und so, wenn ich mir vorstelle, also wenn die türkische Nationalhymne irgendwo gespielt wurde, ist mein Vater selbstverständlich aufgestanden und hat stramm gestanden. Also das sind so Dinge, die hat man aber vielleicht nicht ganz so ernst genommen und es gibt ja immer noch etwas anderes dazu, nämlich das Reden darüber, den Umgang damit. Ersetzt das etwas oder ist das eben da, aber das eigentliche Leben wird noch von anderen Dingen, von Nachdenken und so bestimmt. Wenn es zu viel ersetzt, das tut es ja manchmal.
Der Nationalstolz.
Der Nationalstolz, wenn der Dinge ersetzt, wie was eben gesagt wurde, ich weiß gar nicht genau, was der Erdogan jetzt eigentlich will, ich vertraue ihm blind, dann wird es eben zu einer Gefahr. Dann wird es zu einer echten Gefahr.
Wenn es, ja auch und, den ganz,
und wenn ich das noch sagen darf, Herr Baumgarten, wenn man eben auch sieht, wie Herr Uslacan vorhin sagte, also der zweite Schritt, oder Sie sagten das, glaube ich, der zweite Schritt wird vor dem ersten gemacht. Man hat auf der einen Seite nicht erklärt, worum es geht in dem Referendum, aber man hat immer dazu gesagt, was in Deutschland schlecht ist oder warum das Referendum in Deutschland schlecht gemacht wird. Ich glaube, mehr Menschen wissen, mit denen ich mich unterhalte, dass in Deutschland die Dinge schlecht gemacht werden und in Deutschland nicht gut wären. Und sie wissen weniger über die Inhalte des Referendums Bescheid. Das war die Vorgehensweise.
Herr Baumgarten.
Also wir haben hier in der Türkei einen ziemlich heftigen Konflikt, den Kurdenkonflikt seit 1984. Und das ist sicherlich da nicht der Nationalstolz alleine schuld. Aber allein schon, welche Rolle plötzlich in diesem, nennen wir es mal, Wahlkampf die Frage gespielt hat, ob ein föderales System für die Türkei in Frage kommen könnte. Das tauchte so in den letzten 6-7 Tagen vor der Abstimmung auf. Das soll, so las ich heute in der Zeitung, 2% der Ja-Sager davon abgehalten haben, mit Ja zu stimmen. Also dieser Stolz auf eben Halbmond und Stern, auf rotem Grund und eben dieses Türkentum, ja, ne mutlu türküm diyene, wie stolz, wie gut ist es oder wie froh bin ich, ein Türke zu sein, das führt natürlich dazu, dass eben andere ausgegrenzt werden. Wir haben nicht nur die Ausgrenzung vieler Kurden, wir haben auch die Ausgrenzung, weil hier auch eben eine sehr starke Konzentration auf einen sunnitischen Islam stattfindet, die Ausgrenzung von vielen Aleviten. Und da muss man dann schon drüber nachdenken, ist die Fahne das Wichtigste oder wäre eine andere Art der Integration, beispielsweise über eine Verfassung, die wirklich mehr Rechte, die wirklich mehr Gleichheit, die wir mehr Minderheitenschutz und so weiter verspricht, wäre das nicht sinnvoller als einfach nur ein Stolz auf Farben und auf Symbole?
Mhm. Frank Gottlieb aus Bassum. Guten Abend, Herr Gottlieb.
Ja, schönen guten Abend. Ja, also ich sage, das, was gestern bzw. vorgestern in der Türkei stattgefunden hat, hat in diesem Staat auch stattgefunden, nämlich am 30. Januar 1933. Der Erdogan ist brandgefährlich, der geht über Leichen. Und das mit dem Putsch, das ist kein Putsch, das hat er selbst inszeniert.
Woher wissen Sie das?
Das ist relativ einfach. Warum fliegt er denn freiwillig wieder zurück und stellt sich da als der große Held hin? Und es scheint sich im Klaren zu sein, dass der Putsch niedergeschlagen wird. Das weiß ein Politiker nicht. Das kann er gar nicht wissen.
Herr Gottlieb, ich würde diese These gerne mal Reinhard Baumgarten vor die Füße kullern. Herr Baumgarten, was ist mit dem Verdacht, dieser Putsch ist eventuell inszeniert gewesen, wenn man sich auch betrachtet, welche Rolle im Propagandadeutsch dieser Putsch gespielt hat?
Also dieser Verdacht, dass der Putsch inszeniert ist, und zwar direkt von der türkischen Führung da selbst, der ist ja schon am 16., 17. Juli vergangenen Jahres gleich nach dem Putsch geäußert worden. Es gibt dafür wirklich keine stichhaltigen Beweise. Mhm. Was wir wissen ist, das hat Binali Yildirim 3 oder 4 Tage nach dem Putsch eingeräumt, das haben wir hier auch in unserem Archiv als Originalton. Er hat gesagt, wir haben vor dem Putsch Listen erstellt. Also, dass es zu einer Abrechnung mit der Gülen-Bewegung kommen sollte, das war relativ klar. Das hat sich zugespitzt seit Dezember 2013. Da gab es diese Korruptionsvorwürfe gegen die Familie Erdogan, gegen AKP-Minister. Und es war ganz klar, dass es irgendwann zu einem Showdown, auf einen Showdown hinausläuft. Also hinzu kommt dann eben noch die Äußerung von Herrn Erdogan in der Putschnacht, ich glaube es war 10:50 türkischer Zeit, als er gesagt hat, dieser Putsch ist ein Geschenk Gottes. Das gibt natürlich Nahrung dafür, dass man sagt, natürlich, die wussten Bescheid, die haben das im Grunde genommen selber ins Werk gesetzt. Aber dafür gibt es keine Belege, und wenn es die gäbe, dann wäre es spätestens jetzt vor diesem Referendum an der Zeit gewesen, die auf den Tisch zu legen, wenn die Republikanische Volkspartei oder die HDP oder wer auch immer oder die Gülen-Bewegung stichhaltige Belege dafür hätte, dann hätte man sie jetzt sicherlich gebracht, um dieses Abstimmungsverhalten zu beeinflussen.
Gut, machen wir mal eine Klammer um diesen Verdacht. Herr Gottlieb, Sie sind noch da?
Ja.
Sie haben gesagt, Erdogan ist brandgefährlich. Was heißt das für die Zukunft? Was sollte man tun?
Also, was sollte man tun? Also dieses Rumgerede, was der Juncker fabriziert oder der de Maizière, das kann ich nicht mehr hören.
Was meinen Sie mit Rumgerede?
Ach, so ein Rumeiern, so. Es muss viel knallharter gesagt werden, wir brechen die Verhandlungen mit der Türkei ab.
Also EU-Verhandlungen, diese Verhandlungen.
EU-Verhandlungen, alles, was dazugehört. Mhm. Ich war selbst mal ein großer Anhänger, dass die Türkei aufgrund ihrer besonderen Lage in die EU gehört. Aber seit Erdogan ist das also restlos vorbei.
Hm. Frau Özus, ich frage Sie mal, was halten Sie von so einem Satz, wir müssen mal knallhart Tacheles reden und Verhandlungen abbrechen?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass ganz viele Menschen im Moment die Faust in der Tasche haben und sagen, so, jetzt muss erstmal ordentlich gesagt werden, wo es lang geht. Ich sehe nicht, dass die EU-Verhandlungen jetzt, ich meine, natürlich können die im Moment nicht geführt werden. Sie tun es ja auch nicht. Sie liegen komplett auf Eis.
Aber Erdogan kriegt Geld. Er bekommt ganz schön viel Geld dafür.
Ja, aber nicht für die EU-Verhandlungen.
Aber also, das ist ja jetzt noch mal eine andere. Als potenzielles Beitrittsmitglied kriegt er 4 Milliarden.
Ja, und deswegen ist ja auch die Überlegung da, wie die Bundesregierung, aber natürlich auch die EU, das EU-Parlament überhaupt damit umgeht. Ich glaube, dass man richtig daran tut, so gut ich Herrn Gottlieb verstehen kann. Ich glaube, es ist aber richtig, dass Regierungen sich immer dann doch die Dinge sehr genau angucken und prüfen, wie sie vorgehen. Klar ist, dass diese Verhandlungen nicht weitergeführt werden. Klar ist, dass man hier auch zu einer ehrlichen Regelung endlich mal kommen muss mit der Türkei. Die gesamten Verhandlungen waren nicht ehrlich. Das muss man auch der EU-Seite sozusagen mal sehr deutlich sagen. Aber man darf auch eins nicht vergessen, die Türkei ist weiterhin die Türkei und sie ist auch weiter da, wo sie ist. Und sie ist quasi unser Nachbar, also direkter Nachbar der EU. Und wir wollen und wir müssen ja auch ein Stück dafür sorgen, dass sie stabil bleibt, dass das Land nicht kaputt geht. Wir haben ein ureigenes Interesse wirklich daran, dass dieses Land nicht im Chaos versinkt.
Und was machen wir mit der Faust in der Tasche?
Kann ich eine Frage an die Politikerin stellen?
Ja,
Herr Baumgarten. Was wäre denn dann ehrlich? Was wäre eine ehrliche Haltung der Europäischen Union? Weil ich werde das ja auch immer wieder gefragt als Korrespondent von meinen Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland. Was wäre ehrlich?
Ehrlich ist für mich, wenn man sich tatsächlich jetzt einigt, zu sagen, wir wollen diese Verhandlungen nicht weiterführen, dass man das dann eben auch nicht tut, aber der Türkei gleichzeitig sagt, wie man weiter mit ihr eine Beziehung führen will, welche Dinge man aufrechterhalten will und welche Dinge man eben nicht aufrechterhalten kann, aus welchen Gründen. Also ich fände es schwierig, jetzt zu sagen, weil das Referendum, ich überzeichne jetzt ein bisschen, aber erlauben Sie mir das, weil das Referendum jetzt so ausgegangen ist, werden wir mit euch nicht weiter verhandeln. Das ist ja Quatsch, denn man kann ja nicht sagen, wir haben uns eben ein anderes Ergebnis gewünscht, bei diesem Ergebnis machen wir so nicht weiter, sondern was folgt jetzt daraus? Was genau können wir nicht akzeptieren? Ist es das Drumherum, dass Erdogan dem Nein-Lager tatsächlich da nicht genügend Raum gegeben hat, dass er sie unterdrückt hat? Dann muss man das auch klar auf den Tisch legen, denn alles andere wird er wie in der Vergangenheit auch immer gegen uns alle verwenden, indem er mich sagt, seht ihr, das ist mal wieder so, dass die uns zurückdrängen, dass sie uns nicht haben wollen. Ich bin der Einzige, der hier irgendwie verlässlich ist für euch alle. Das ist nicht klar, sondern wir müssen eben sehr deutlich auf den Tisch legen, worum es gerade geht, warum die roten Linien an welcher Stelle gezogen werden. Mhm. Und das hat die EU eben nicht getan. Sie hat ja diese Verhandlungen jahrzehntelang geführt, ohne zu wollen, dass die Türkei jemals in die EU aufgenommen wird.
Herr Baumgarten,
das war der Kernsatz.
Gibt's
das überhaupt, genau das war der Kernsatz.
Gibt es denn überhaupt noch ein Interesse an der EU auf Erdogans Seite? Oder denkt er sich, macht doch, was ihr wollt, ich will sowieso nicht mehr mit euch spielen?
Und das ist das, was er gesagt hat. Und zwar im Wahlkampf und auch gestern in seiner Rede, gestern und vorgestern Abend, am Sonntagabend und auch gestern wieder hat er es wiederholt. Er hat gesagt, für mich gelten die Kopenhagener Kriterien so nicht. Für mich gelten die Ankaraner Kriterien. Nun sind die Kopenhagener Kriterien ja die Grundlage, wenn Sie so wollen, die Wertegrundlage der Europäischen Union. Und ich meine, wir haben es vorhin angesprochen. Nee, wir haben es noch nicht angesprochen. War eine andere Sendung, sorry.
So ist das als Korrespondent. Gut,
ja,
sprechen Sie es an.
Schon so viel. Ist es, aber wir haben es in einer anderen Sendung angesprochen. Wer hat ihm denn als erstes gratuliert? Das war der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev. Der zweite war ein El Thani von Katar. Dann hat noch Mahmoud Abbas aus Palästina, die Hamas hat gratuliert. Und Pakistan, also das ist die Umgebung. Trump heißt
es. Ich wollte gerade sagen, Trump haben Sie vergessen.
So, jetzt rufe ich
mal
wieder.
Das ist die Umgebung, an der Herr Erdogan sich im Moment tatsächlich offenbar misst und wo er sich wohlfühlt.
Hier machen wir einen Schnitt. Herr Sofuolu, ich habe eine Frage an Sie. Sie sind Bundesvorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland. Hier ist eine Mail reingekommen von Bernd Plüchkan aus Hamburg-Volksdorf und er schreibt, verfolge Ihre Sendung und es ist schlimm, dass einige der Studiogäste sich in die Opferrolle begeben. Wie steht es um die Frage der Opferrolle, wenn Sie aus der türkischen Gemeinde mal die Situation beschreiben, begibt man sich in der türkischen Gemeinde gern in die Opferrolle. Wir sind nicht richtig akzeptiert in diesem Land und deshalb haben wir so gewählt?
Nein, ich denke, ich wurde gefragt, warum die Menschen jetzt Erdogan oder für diese Verfassung gewählt haben. Da sind natürlich auch Gründe, um dieses Zugehörigkeitsgefühl, was vielen Menschen fällt, aber das allein nicht. Aber auf der anderen Seite sehe ich schon unter vielen Türken, auch die Ja gesagt haben in den letzten Tagen, wo ich mich auch selbstkritisch immer wieder ertappe, dass diese Opferrolle immer wieder als Vorwand für viele Missentwicklungen gesehen wird.
Was ist denn die Opferrolle, wenn man das mal im Alltag beschreibt? Wo sind Sie denn Opfer?
Dann die Opfer, die Ausgrenzung im Alltag natürlich. Dass man nicht gleiche Chancen hat, wenn man sich bewirbt, diese fehlende Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst. Natürlich NSU-Morde, die natürlich sehr, sehr, sehr große Schaden in Vertrauensverhältnis zwischen Türkei und Deutschland hinterlassen hat. Es sind viele Faktoren, wo die Menschen natürlich das Gefühl haben, dass sie nicht hierher zugehörig fühlen, dass sie denken, egal was du machst, welche Leistung du bringst, wirst du von Deutschen nicht anerkannt. Und das stimmt auch in vielen Bereichen, stimmt es auch. Aber auf der anderen Seite erwarte ich, was tust du dann dagegen? Was tust du aus dieser Opferrolle, mal rauszukommen? Wo siehst du deine Partizipationsmöglichkeiten? Wo verwendest du deine Ressourcen? Also allein jetzt einen Autokraten zu wählen und das damit zu begründen, weil ich hier in Deutschland nicht gut behandelt werde, ist für mich natürlich, man kann das als Grund hören, aber es hat für mich nicht mehr diese Gültigkeit.
Frau Jesus, Sie haben vorhin das schöne Bild der Faust in der Tasche gewählt. Ist diese Argumentation zu sagen, ich werde hier nicht gleichberechtigt behandelt, ich bin hier benachteiligt als Türke, dient das nicht oder führt das nicht dazu, dass diese Faust noch größer wird in der Tasche?
Na, Herr Sofolo hat ja dazu gesagt, dass das auch ein Vorwand ist häufig. Also es lässt sich ja kaum noch unterscheiden, inwieweit das wirklich dann Menschen so weit treibt, dass sie für so ein Referendum stimmen. Aber man muss sagen, die Frustration ist da, weil es einfach messbar ist. Also ich habe selber ja inzwischen 3 verschiedene Untersuchungen nebeneinander gestellt. Also was da eben angesprochen wurde, wenn sich ein junger Mensch auf einen Ausbildungsplatz bewirbt, kann alleine sein Name, selbst bei einem Abiturdurchschnitt von 1,9 war, glaube ich, die gemessene Größe, kann dazu führen, dass er dann nicht eingeladen wird. Und das sind Dinge, das merken die natürlich schon. Manchmal wird es dann auch mehr gedacht, nicht in alles hineingedacht. Und die NSU-Morde, das stimmt schon. Also dieses Gefühl ist wahnsinnig vorhanden bei allen, die türkeistämmig sind. Ich glaube, bei den anderen ist das teilweise schon fast wieder vergessen. Mhm. Und das macht eben diese Ungleichzeitigkeit aus, dieses Gefühl, da laufen Leute durch Deutschland, die ermorden Menschen, keiner weiß warum, keiner findet heraus, warum die wen ausgesucht haben, wie sie es gemacht haben. Und es besteht eben auch dann das, ganz schnell das Gefühl, das können eben einige ausschlachten, naja, das will ja auch keiner so richtig rausfinden. Kann doch nicht sein, dass so viele Behörden alle nichts wissen. Also da wird natürlich auch ein Stück weit was instrumentalisiert, was im Alltag schon auch mal als Diskriminierung wahrgenommen wird. Aber das ist nicht ein ganzes Bild. Also da läuft jetzt auch nicht eine Masse als Opfer durch die Gegend.
Michael Recher aus Lüneburg. Guten Abend, Herr Recher.
Ja, guten Abend in die Runde. Erlauben Sie mir, dass ich vielleicht noch kurz sage, erstens mal alle offenherzigen Menschen, die muss man echt unterstützen. Ja. Das gilt überall. Das gilt auch für diejenigen, die in der Türkei halt eben für die Demokratie eingetreten sind und weiterhin eintreten wollen. Und das gilt auch für alle, die hier leben. Und da ist es mir egal, ob sie jetzt sich eher türkisch oder deutsch fühlen. Das mal vorneweg. Ja. So. Und dann muss ich sagen, Türken in Deutschland haben eine privilegierte Rolle, Frau Özus. Das muss man auch mal offen sagen. Das hat historische Hintergründe. Nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er, 60er Jahren haben es auch die USA aufgrund der geostrategischen Lage der Türkei gefördert, dass halt eben auch aus den ländlichen Bereichen Gastarbeiter nach Westeuropa kommen können. All solche Dinge. Das hat sich ja, es hat ja Gründe, warum 3,5 Millionen türkischstämmige Menschen hier leben und auch gut leben. Und das ist erstmal gut. So. Aber dann muss man das auch mal sagen. Und dann muss man dazu. Dann komme ich eigentlich zu meinem Punkt. Es ist jetzt eine klare Entscheidung getroffen worden, leider für ein korruptes Clansystem, sag ich mal. in dem jetzt ein Willkürherrscher herrschen wird. Der hat das ganz klassisch gemacht über Emotionen. Ja. Der hat dann Nationalstolz, Religion und so Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl. Also es wurde auch von der jungen Dame gesprochen, die sich überhaupt nicht mit der Sache beschäftigt hat, aber so aus reiner Emotion ihn gewählt hat. Der ist gar nicht klar, was sie da getan hat. So, das ist ganz klassisch. Ja. Ich finde, wir sollten darauf nicht unbedingt emotional reagieren, aber wir müssen sehen, dass es klare Entscheidungen gibt und damit müssen wir umgehen, wie Eltern auch mit ihren Kindern umgehen müssen. Und da ist mein Beispiel, wir haben hier in der Lokalzeitung jetzt einen Bericht, dass über Jahre ein türkischer Vater und seine Söhne, die Tochter halt auch ein klassischer Fall, die Tochter nicht mit ihrem langjährigen Freund zusammenleben lassen und dann wird geprügelt und verfolgt und so weiter und alle sind beteiligt, alle Behörden, Polizei und so weiter. Er will aber, dass seine Tochter einen Türken heiratet, weil er Türke ist und sein Sohn, der Bruder, zieht jetzt los und prügelt alle anderen weg. Da muss ich sagen, da gibt es keine Integration. Wenn er möchte, dass seine Tochter nur türkisch heiratet, was sie nicht möchte, dann muss er sich überlegen, wie er damit umgeht. Aber das ist doch nicht meine Schuld, dass ich so jemanden nicht erreichen kann, weil er in diesem Nationaldenken oder patriarchalischen Denken oder was auch immer gefangen geblieben ist. Mhm. Und da muss ich sagen, wir werden doch nur vorankommen, wenn wir sehen, dass auch gerade die türkische Gemeinschaft hier in Deutschland inzwischen jetzt ganz klar divergiert ist, ganz klar geteilt ist. Und letzter Satz noch, vor 8 Jahren oder so hatte Özil im Berliner Olympiastadion für die deutsche Nationalmannschaft gespielt gegen die Türkei im Berliner Olympiastadion. Und da wurde er damals massenhaft ausgepfiffen. Und ich sage das immer wieder, weil das hat mir damals wehgetan, weil es war seine freie Entscheidung. Auf der anderen Seite war ein anderer junger Spieler, der sich für die Türkei entschieden hat. Und ich finde, das war von beiden total klasse. Beide sind super Fußballer. Aber da merkte man halt eben, es ist so irrational. Mhm. Und damit müssen wir umgehen. Und da müssen wir jetzt nicht sagen, das ist aber die Schuld, dass wir nicht genügend Integrationsleistung erbringen. Das bringt nichts.
Herr Uslucan, ich habe an Sie die Frage anknüpfend an Herrn Recher. Gibt es eine Tendenz der Türkischstämmigen hier in Deutschland, sich abzukapseln, um ihre Kultur zu leben und andere da keinen Einfluss drauf haben zu lassen? Gibt es eine Abkapselung?
Ich glaube, in der Form nicht. Aber was wir beobachten, seit 2010, wir messen ja auch die Integration bzw. die Identifikation mit Türkei und mit Deutschland, dass wir seit 2010 eine Abnahme der Identifikation mit Deutschland haben, eine leichte Zunahme der Identifikation mit der Türkei haben, dass aber nach wie vor der größte Prozentsatz sich sowohl mit Deutschland als auch mit der Türkei identifiziert. Damit unterstreiche ich, will ich auf einen Aspekt noch hinaus. Die Loyalitätsfrage ist kein Nullsummspiel. Also entweder das eine oder das andere. Menschen können sich zu beiden Ländern nach wie vor loyal verhalten, zugehörig fühlen. Aber wir haben tendenziell eine Abnahme der Gebundenheit, der emotionalen Gebundenheit mit Deutschland, Zunahme mit der Türkei. Und wenn sich die Frage stellen, warum gerade bei den Türkeistämmigen? Wir beobachten seit 2010, dass die Integrationsdebatte ja fokussiert ist, weitestgehend auf zwei Gruppen, Türken und Muslime. Ja, die Integrationsdebatte hat sehr stark die Komponente des Islam, sehr stark aber auch als Gruppe die Türkeistämmigen. Wenn Sie beide Aspekte zusammenführen, das sind genau die AKP-Wähler, türkische Muslime. Das heißt, das ist die Gruppe, die spürt, die gesamte Zeit der letzten 4, 5, 6 Jahre wird sehr stark über ihre Präsenz in Deutschland verhandelt. Ob es gut ist, ob es gelungen ist, ob es nicht gelungen ist. Das heißt, sie fühlen sich, und es gibt auch wissenschaftliche Befunde dafür, dass gerade Leute, die Personen, die objektiv eigentlich gut integriert sind, die hier die schulische Laufbahn haben, die hier deutsche Freunde haben, die Sprache gut beherrschen, aber subjektiv sich schlechter integriert fühlen als ihre Elterngeneration, die möglicherweise tatsächlich schlechter integriert ist, aber die messen sich eher vor dem Hintergrund der Veränderung in der Türkei. Die sagen, gut, der türkische Staat hat mir das und das nicht gewährt, der deutsche Staat gewährt mir das. Das ist gut. Die zweite, dritte Generation, die hier aufgewachsen ist, hat ja ganz andere Referenzkriterien. Die sagt, was dem Sebastian zusteht, steht dem Mehmet auch zu. Und wenn sie dort Ungleichheiten wahrnimmt, rebelliert sie viel mehr. Sie fühlt sich viel stärker und damit will ich vielleicht auch auf das vermeintliche Opferhaltung hinaus. Es ist keine Opferhaltung, sondern es ist die Verinnerlichung der Gleichheitsgrundsätze. Und die Wahrnehmung von Ungleichheiten führt bei der nachfolgenden Generation, bei denen, die hier aufgewachsen sind, zu viel größerem Protest als bei der Elterngeneration, die das durchaus hinnimmt, die sagt, uns steht gar nicht der erste Platz zu, uns steht nicht der Platz der Einheimischen zu, die also im Herzen sich als Türken fühlen, auch nach 40 Jahren, meine Elterngeneration, und die eigentlich froh sind mit den Entwicklungen in Deutschland, weil sie sagen, uns geht es hier faktisch besser als in der Heimat.
Ist aber das Wort, wenn ich Sie mal unterbrechen darf, ist nicht das, was wir gesehen haben aufgrund dieses Wahlergebnisses in der Türkei, nämlich die roten Fähnchen, die hier geschwungen werden, das Jubeln bezüglich des Ergebnisses. Stützt es nicht diese Ungleichheit oder fördert es nicht sogar diese Ungleichheit?
Wie meinen Sie jetzt, welche Ungleichheit?
Die Ungleichheit zwischen, Sie haben es so schön gesagt, zwischen einem deutschen Jugendlichen und einem türkischen Jugendlichen. Wenn der türkische Jugendliche für Ja stimmt für Erdogan und auf die Straße läuft und eine Fahne hochhält, das sorgt doch nicht für Gleichheit, sondern das schafft doch Ungleichheit.
In der Tat. Also das ist ein Amalgam. Man kann da jetzt nicht sagen, wer hat angefangen. Aber Ausgrenzungen führen zu Selbstausgrenzungen. Selbstausgrenzungen führen zu weiteren Ausgrenzungen. Das ist etwas, was ein Knäuel ist, wo man nicht mehr sagen kann, wer hat damit angefangen. Faktisch ist, es findet eher eine ethnische Schließung statt in einigen Bereichen. Der eine Herr hat vorhin Partnerschaftsfragen angesprochen. Es ist überhaupt nicht gut zu heißen, aber es ist so, dass sowohl bei den Türkeistämmigen als auch bei den bei griechischen Zuwanderern, bei der Frage von Heirat, bei Fragen von Partnerschaften, die Offenheit, die in der Freundschaft, im Alltag noch deutlich vorhanden ist, stark zurückgeht. Also wenn es ernst wird, sozusagen die Frage der Partnerschaft, dann eher eine ethnische Schließung. Das heißt, dass man eher einen Partner aus der eigenen Ethnie sich auswählt.
Ich schaue mal auf die Uhr, es ist 9:55 und wir müssen noch mal darüber reden, was denn nun eigentlich wird. Reinhard Baumgarten, hier hat uns geschrieben Michael Schmidt aus Greifswald. Der Erdogan wird ja erst Alleinherrscher 2019 nach der Wahl. Kann es sein, dass wir uns furchtbar aufregen in diesen Tagen und Erdogan 2019 nicht gewählt wird?
Na, das ist sehr unwahrscheinlich. Also es ist so, es wurde ja über 18 Verfassungsartikel abgestimmt. 3 davon treten sofort in Kraft, unter anderem, dass jetzt der Präsident Parteimitglied sein darf. Ich glaube nicht, dass die HDP ihm einen Mitgliedsantrag machen wird und auch die CHP nicht. Er wird also wahrscheinlich zu 99,% wieder AKP-Mitglied werden und es wird irgendwann dann in den nächsten Monaten einen Sonderparteitag geben. Da wird er dann wahrscheinlich auch als Vorsitzender gewählt. Er wird ein großes Mitspracherecht haben, wenn nicht sogar Vetorecht, wie er dann 2019 als Kandidat für die AKP antreten darf. Ein zweiter wichtiger Punkt, der auch sofort in Kraft tritt, ist die Zusammensetzung des Hohen Rats der Richter und Staatsanwälte. Der wird reduziert von 23 auf 13. 4 darf Herr Erdogan ernennen. Der 5. ist der Minister, der Justizminister. Der 6. ist dessen Staatsminister. Die 7 anderen werden vom Parlament gewählt. Das Parlament wird von der AKP beherrscht. Also der Einfluss von Herrn Erdogan tritt nicht erst ab dem 4. November 2019 in Aktion, sondern der Einfluss von Herrn Erdogan geht auch schon jetzt deshalb weiter, weil heute genau an diesem Tag der Ausnahmezustand wieder um 3 Monate verlängert wurde. Herr Erdogan darf weiter mit Dekreten regieren. Also die Hoffnung, dass Herr Erdogan am 18. Oktober 2019 sagen wird, ach Leute, ich habe genug, ich habe es mir überlegt, Politik ist ja eigentlich langweilig, ich trete nicht an. Diese Hoffnung würde ich nicht hegen. Er bereitet das vor, die Mittel hat er dazu bekommen durch dieses Referendum. Und ich denke, dass er von November 2019 dann 10 präsidiale Jahre vor sich hat, vielleicht sogar 15.
Herr Sofuoğlu, als Bundesvorsitzender der türkischen Gemeinde, es wird von der Spaltung der türkischen Gemeinde gesprochen. Was muss passieren, damit es wieder zusammenwächst?
Wir müssen natürlich mehr miteinander reden. Wir müssen Wege suchen, wie wir zusammenkommen. Wir müssen gemeinsame Nenner finden. Die gemeinsamen Nenner liegen in Deutschland, in der Zukunft dieser Menschen. Weil Referendum oder die Parlamentswahlen in der Türkei beeinflussen den Alltag dieser Menschen in Deutschland weniger. Das muss man genau den Leuten erklären, dass ihre Zukunft, ihr Wohlstand weiterhin in den Händen der politischen Akteuren in Deutschland liegen. Wir müssen uns mehr auf Deutschland konzentrieren, auf die Begebenheiten in Deutschland konzentrieren. Weil es auch darum geht, dieses Land, in dem wir jetzt seit Jahrzehnten leben, weiter zusammenzugestalten. Und es muss mehr in Bewusstsein kommen.
Frau Özus, als Integrationsbeauftragte, nach dem, was wir nun erfahren haben, das Wahlergebnis und den Sieg von Erdogan, was haben Sie als Integrationsbeauftragte gedacht? Jetzt kommt eine Menge Arbeit auf mich zu oder wir haben vieles richtig gemacht?
Na, erstmal habe ich mich schon gefragt, wie es jetzt wohl weitergeht.
Und wie geht es für Sie als Integrationsbeauftragte weiter?
Naja, wir haben eine tiefe Spaltung und ich glaube, dass das aus der Türkei auch ein Stück zu uns rüberschwappen wird. Wir werden alle im Moment dahin gucken, also nicht nur Türkei-Stämme, ich glaube, wir werden alle dahin gucken, was sich in dem Land tut. An der Stelle bin ich nicht ganz bei Herrn Baumgarten, also dass das ganz glatt alles gehen wird, da bin ich mir nicht so sicher, denn Erdogan hat ja diese Töne alle angeschlagen, weil er die Nationalisten brauchte. Er braucht die MHP. Sonst hätte er das jetzt nicht geschafft und er hat es eben nur mit denen geschafft, aber die werden das nicht alles so weitermachen mit ihm, wie er sich das vorstellt. Das heißt, es wird eine sehr rege Diskussion geben und die wird auch bei uns weitergeführt werden. Aber vielleicht letztes Wort, Herr Erdogan ist auch für Überraschungen immer wieder gut. Also er war kurz davor, mit Russland Krieg zu führen und jetzt sind sie wieder beste Freunde.
Vielen Dank für diese Runde, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Analyse betrieben und ein bisschen aufgeklärt. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.